Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Lena, Paul und Timo vom Fanclub Kollektives Eigenheim aus Reutlingen. Das Wohnprojekt mit Mehrgenerationenhaus und Stadtteilzentrum. So ist es geplant. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi, so, hallo.
Hallo, schön, dass wir hier sein können.
Ein Fanclub Kollektives Eigenheim ist sehr vielseitig aufgestellt. Wir haben hier einfach drei Leute hier und vielleicht erzählt ihr euren Weg zum Fanclub und eure Motivation, da dabei zu sein. Timo.
Ja, vielen Dank. Also ich bin eingestiegen, als es mit der Hausbesetzung angefangen hat. Genau, und meine Motivation war, dass es in Reutlingen sowas eigentlich noch gar nicht gibt. Es gab schon öfters mal Bemühungen oder sagen wir mal Ideen, zu Bemühungen ist es eigentlich nie wirklich gekommen, aber Ideen, das zu starten. Und das war jetzt so das Konkreteste, was ich dann eben mitbekommen habe und da dachte ich, da möchte ich dabei sein.
Die Besetzung war im Mai 2019, knapp zwei Jahre her, und gab es da auch vorher schon eine Geschichte zum Fanclub oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also,
das war wirklich der Anfang dann auch.
Und ja, wir haben uns irgendwie, also die meisten aus der Gruppe, die ist natürlich jetzt ein bisschen gewachsen, auch vom Alter her, sage ich mal, ein bisschen vielfältiger geworden, was uns sehr freut. Aber so wie ich die Gruppe, die meisten haben sich auch kennengelernt, einfach bei politischer Arbeit in Reutlingen. Und das Wohnungsthema war schon immer ein zentrales Thema gewesen und ist auch immer zentraler und wichtiger geworden. Genau, und so war auch mein Einstieg. Dann habe ich auch über diese Kanäle sehr früh von der Besetzung mitbekommen und bin dann auch seither voll dabei, genau.
Warst auch bei der Besetzung dann schon dabei?
Genau, bin dann damit eingestiegen. Da ging es ja auch schon viel los mit Nachbarschaftsgrillen, dass wir von einfach Anfang an in die Öffentlichkeit gegangen sind, sehr großen Zuspruch bekommen haben, was uns immer sehr gefreut hat. Natürlich auch viel Arbeit war und alles neu, ne? Presseanfragen, SWR plötzlich, es freut einen, aber ist natürlich auch immer mit Aufregung verbunden. Dann waren das irgendwie, wie lange waren wir im Haus?
Vier Wochen.
Ja. Vier Wochen, ja. Wenig Schlaf, viel Arbeit und jeden Tag was Neues. Genau.
Und die Perspektive, die wir jetzt haben, gab es damals ja auch noch nicht. Lena, dein Weg zum Fanclub?
Ja, genau. Ich habe auch bei der Besetzung einen Haufen toller junger Leute kennengelernt, mit denen es mega Spaß gemacht hat, dann diese Hausbesetzung weiter zu organisieren, Workshops zu organisieren, Nachbarschaftsgrillen auf die Beine zu stellen. Ja, genau. Und dabei ist dann eigentlich so der Wunsch nach einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt gekommen. Und ja.
Also das war schon relativ früh da, eine Besetzung auch mit Perspektive dann zu organisieren. Wie habt ihr von dem Haus mitbekommen, der Leerstand? Gibt es da auch sowas wie einen Leerstandsmelder in Reutlingen?
Also es gibt mittlerweile einen, der wurde aber im Nachhinein in Kooperation mit dem DGB geschaffen. Da sind die auf uns zugekommen, weil die es jetzt einfach zu ihrem Schwerpunktthema machen wollten. Auf das Haus aufmerksam geworden ist man, soweit ich das weiß, über Recherche. Also man hat sich umgeschaut, was steht denn in Reutlingen so alles leer. Und da hat sich das Gebäude eben auch wegen der Lage am besten angeboten, ja.
Kaiserstraße 39, was ist es denn für ein Haus? Ziemlich marode, hört man jetzt auch, weil ein Teil davon abgerissen werden muss. Erzählt mal ein bisschen.
Also es sind eigentlich, ein Haus wurde besetzt, die Kaiserstraße 39, eigentlich ein sehr schönes Haus, typisch Oststadtgebäude, das wir auch erhalten wollen natürlich, weil es ja auch im Konzeptverfahren dann auch so von der Stadt gewünscht. Und das zweite Gebäude, was noch dazugekommen ist, die K41, das muss abgerissen werden. Das steht einfach viel zu lange leer, aber das war auch nicht Teil der Besetzung. Da wurde eher das Unkraut bekämpft, was sich da irgendwie aufs andere Grundstück hat rüber gemacht. Genau.
Also das war tatsächlich auch ein Vorschlag oder sagen wir mal eher eine Vorgabe von der GWG und der Stadt dann, dass es eben dann um beide Gebäude geht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so eine Art von Recycling für die war oder ob die sich gedacht haben, so, wir machen es jetzt so groß, dass die sich nicht mehr trauen. Wir haben dann gesagt, gut, machen wir. Und ja, genau, jetzt haben wir eben beide Gebäude.
Und wie lange stand die vorher leer? Wisst ihr das?
Über 10 Jahre. Also
das hintere Gebäude, ja.
Ja, die K39 stand zum Zeitpunkt der Besetzung auch mindestens 5 Jahre leer. Ja, genau, und das hintere Gebäude 10.
Also wir haben da mit ehemaligen Mieterinnen auch gesprochen, die haben gemeint, also das wurde nach und nach immer leerer. Zuletzt war dann irgendwie noch eine Arztpraxis drin oder was, eine Anwaltskanzlei, eins von beiden.
Der Art,
aber ja. Eben nur noch, eigentlich nur noch eine Gewerbefläche und der Rest ist so vor sich hin marodiert.
Wie ist so das Gefüge drumherum? Was ist das für ein Viertel, die Oststadt?
Schon eher gut situiert bürgerlich. Also die Oststadt ist eine der, würde ich sagen, besseren Gegenden in Reutlingen, wo es noch eher ruhig ist, wo noch eher halt so einzelne schöne Häuser stehen mit Garten und so weiter. Wo schon auch von der Bewohnerinschaft, Nachbarschaft so ein bisschen auch auf das Viertel geachtet wird.
Ja, aber doch auch sehr vielfältig. Also soweit ich informiert bin, sind da auch sehr, sehr viele Menschen auch angestellt. Das ist auch ein Viertel, wo man zum Arbeiten hingeht. Das ist das Leben und Arbeiten. Genau, es gibt viele Arztpraxen. Und es ist halt natürlich nah an der Innenstadt, also sehr gut eingebunden. Und auf der anderen Seite raus quasi dann mit Park und Achalm irgendwie doch auch sehr attraktiv. Genau. Deswegen umso unverständlicher, dass da diese beiden Gebäude so ganz zentral auch wunderbar angebunden so lange leer gestanden sind. Ne? Und hat man natürlich auch den Gebäuden angemerkt. Das war geplant, das ist vorher noch nicht gefallen, aber als symbolische Besetzung, wir hätten niemals gedacht dann, dass das so lange und so groß wird. Ne? Aber auch trotzdem musste man quasi schon anfangen, eine quasi Instandbesetzung draus zu machen, weil einfach dann Wasser tropft und man dann auch bei zwei Nächten geplant, dann irgendwie nicht im Wasser schlafen möchte quasi. Genau, und so war dann immer auch der Vibe. Genau.
Wie haben die Leute reagiert auf die Besetzung aus dem Viertel?
Mega positiv. Also es waren eigentlich fast täglich dann so 20, 30 Leute vor Ort aus der Nachbarschaft. Wir wurden extrem gut versorgt mit Bier, Getränken, Essen. Wir hatten eigentlich nie Probleme damit, uns zu versorgen. Genau.
Ja, genau. Viele NachbarInnen kamen auch zu uns und meinten, ja, endlich sieht es immer wieder ein bisschen ordentlicher aus. Genau.
Da wurden die BesetzerInnen nicht als quasi Störfaktor wahrgenommen, sondern die bringen die Ordnung wieder zurück.
Irgendwie nicht. Ja, da gibt es auch eine nette Geschichte. Also es kam irgendwie ganz am Anfang einmal die Polizei vorbei. Das war eine ganz kurze Geschichte. Und dann noch eben ein zweites Mal aufgrund einer Ruhestörung. Und da haben wir uns auch gefragt, okay, wir können das eigentlich nicht sein, weil ich glaube, es waren schon alle schlafen oder standen noch zwei, drei beim Rauchen draußen und es war dann wirklich auch in der Nachbarschaft, wo eine WG-Party war. Und die Polizei ist natürlich erstmal bei uns vorbeigekommen, weil sie nicht genau wussten und dachten, na, ist ja klar, ne, das sind die BesetzerInnen dort. Irgendwie war so nicht unser Wald.
Nee, das war wirklich ein großer Glücksfall, aber auch, glaube ich, Verdienst von unserem Auftreten. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, da eben nicht das Bild zu vermitteln, dass wir da jetzt einfach nur einen Platz zum Chillen suchen, den wir dann runterrocken und uns irgendwann wieder verdrücken, sondern wir haben es eigentlich sofort instand gesetzt, haben mit Kehrwochen begonnen, also haben es komplett sauber gemacht, haben den Außenbereich wieder zurückgestutzt, sodass man sich da aufhalten kann. Ja.
Also aus der Nachbarschaft gab es nur positive Rückmeldungen. Wie sieht es denn aus dann jetzt halt mit der Eigentümerin? Was gibt's da? Wem gehört das Haus eigentlich? Wer hat es so lange leer stehen lassen?
Also das Gebäude gehört der GWG, wobei man dazu sagen muss, wir haben mittlerweile ein bisschen mehr recherchiert und so ganz allein schuld ist die GWG daran auch nicht. Also die Historie ist im Grunde die, das war mal ein städtisches Gebäude, also im Sinne von wirklich Stadteigentum. Und so wie wir das jetzt über ehemalige Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte mitbekommen haben, war das dann eben so, die Stadt hat Geld gebraucht, um diese wunderschöne Stadthalle bauen zu können. Und naja, dann hat man halt diese so Grundstücke, auf die man keinen Bock mehr hatte, hat man dann halt der GWG so in die Schuhe geschoben. Und das halt auch zu Preisen, die GWG dann quasi abkaufen musste und abnehmen musste, obwohl man auch aus der GWG-Sicht da eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich damit was anfangen konnte. Und naja, dann hat man im Grunde der GWG den schwarzen Peter zugeschoben. Und ja. Die saß dann am Ende drauf fest. Ja.
Und hatten nicht die Mittel oder aber auch nicht die Ambition, da was
ja,
zu machen.
Das ist dann, finde ich, schon wieder eine Verantwortung von der GWG. Also sie ist zwar nicht mehr gemeinnützig, aber sie heißt zumindest noch so und eigentlich ist es auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft und die sollte eigentlich schon auch den Anspruch haben zu sagen, wir schaffen Wohnraum für den Zweck des Wohnens und die hat eigentlich auch genug höherpreisigen Wohnraum, mit dem sie gute Profite erwirtschaftet und da stelle ich mir halt die Frage, muss denn da alles immer wirtschaftlich sein? Kann man das nicht auch auf Subventionsbasis machen, dass man mit einer Mischkalkulation arbeitet und sagt, okay, uns ist es vor allem wichtig, dass keine dass kein Wohnraum leer steht, vor allem auch nicht kaputt geht, weil je länger man das leer stehen lässt, desto teurer wird es ja dann überhaupt erst, den wieder instand zu setzen. Naja, und da wurde schon schlecht geplant, würde ich sagen. Also es wurden die falschen Prioritäten gesetzt, unserer Meinung nach.
Haben die das dann auch eingesehen, so im Nachhinein? Gab es da dann nochmal eine Auseinandersetzung auch über, oder war die Schuldfrage dann kein Thema mehr?
Sie waren nicht wirklich großes Thema. Also die waren auch schon sehr relativ früh da und haben sind vorbeigekommen und wir haben uns dann auch mit denen zusammengesetzt in der K39 wirklich. Und ich hatte den Eindruck, dass die erstmal überfordert waren. Was sind das da für Leute? Was machen die überhaupt? Irgendwie, wir sagen, geht bitte und wir machen das gar nicht und haben irgendwie Forderungen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir viel besser vorbereitet waren auf das Gespräch und auf die Gesamtsituation oder uns besser angepasst haben, dass es dann doch größer wurde und einfach da irgendwie schon reagieren konnten dann auf alles, was dann da war. Da muss man auch sagen, war dann einfach auch Unterstützung von Seiten der Stadt da, auch in Form vom Oberbürgermeister Keck, der ja auch frisch im Amt war, der ja auch so ein bisschen Ziel der Aktion war und der auch vorbeigekommen ist und uns dann Unterstützung angeboten hat. Und dann konnten wir uns auch ein bisschen entspannen, was jetzt Repression anbelangt und uns einfach auf die Arbeit konzentrieren, also die Arbeit am Haus, dass man da einfach wohnen kann. Es war dann auch einfach Wohnraum für viele Leute, Anlaufstelle für viele junge Leute auch gerade, aber eben auch aus dem Viertel mal zusammen grillen, gibt es da glaube ich auch nicht so häufig.
Und also man muss schon sagen, also meiner Meinung nach hat der Oberbürgermeister Keck auf jeden Fall Ambitionen gezeigt, da auch die GWG als solche zu reformieren und wieder eher in Richtung ihres eigentlich selbst zugeschriebenen Auftrags zu bringen, nämlich eben sozialen Wohnraum auch zu schaffen. Wie viel da jetzt dann bei der GWG wirklich hängen bleibt, das wird sich zeigen. Das ist ja auch ein Prozess, der ein bisschen Zeit braucht. Ja. Es gibt, was ich jetzt mitbekommen habe, ist aber auf jeden Fall erste Schritte dahingehend, dass weitere Grundstücke im Eigentum der GWG, die sie bislang aus ihrer Sicht auch nicht sinnvoll bewirtschaften kann, auch im Konzeptverfahren ausgeschrieben werden sollen.
Also genau. Schon eine direkte Auswirkung jetzt von eurer Aktion auch.
Ja.
In welcher Form, du hast es gerade mal angewandt, Repression, also bei einer Besetzung, da kann ja schon immer auch was passieren, also eine Räumung, stand es irgendwann mal auch im Raum oder sonst irgendwelche bedrohlichen Situationen?
Also im Raum stand eine Räumung eigentlich nicht.
Es wurde mal angedroht, dass es eine Anzeige gäbe, aber auch eher so vom Stil her als pro forma, ne, das müssen wir jetzt halt machen. Die gab es aber de facto nie. Also das war ein Bluff. Und ansonsten, nee, wurden wir eigentlich weitestgehend in Ruhe gelassen. Es gab dann kurz mal, also es gab, wurden dann kurz mal Handwerker vorbeigeschickt, die uns Gas, Strom und Wasser abdrehen sollten. Das haben wir persönlich schon erstmal als Versuch, uns da rauszuekeln, wahrgenommen. Wir haben uns dann auch geweigert. Wir haben uns darauf berufen, dass wir da jetzt wohnen und dass wir die eben nicht reinlassen und das abdrehen lassen. Wir haben uns dann aber auch gleichzeitig mit den Stadtwerken auseinandergesetzt, haben gesagt, wir sind bereit, dafür die Kosten aufzukommen. Wir haben die Zählerstände abgelesen, die übermittelt. Und naja, was wir im Endeffekt abgedreht haben, war dann halt das Gas, weil uns das dann aufgrund des maroden Zustands auch nicht mehr ganz geheuer war.
Ja.
War zum Glück auch Sommer, also war dann nicht so das Problem. Aber nee, Strom und Wasser hatten wir bis zum Ende hin. Und das war dann eigentlich auch die einzige Einschränkung. Also mit dem Gas. Ja. Ansonsten, ja, lief's wirklich gut.
Und niemand hat angefangen, in Reutlingen auch so rumzupoltern und zu sagen, hey, so geht's ja nicht, Eigentum muss man respektieren und so weiter, oder?
Also von politischer Seite haben wir es nicht so wirklich mitbekommen. Also es war ja auch die CDU-Fraktion dann vor Ort, hat sich's angeschaut und zwar erstmal interessiert. Und da gibt es dann vielleicht auch so ein bisschen einen Konsens, dass man halt nicht die Stadt runterkommen lassen will. Und es funktioniert dann auch auf kommunaler Ebene doch sehr gut. Es gab eine Situation, da wissen wir nicht, wer das war, aber da gab es dann relativ früh dann einen Angriff mit Eiern, war es, glaube ich, auf das Haus. Das hat dann natürlich schon auch so ein bisschen eine Bedrohungssituation erstmal geschaffen, ne, mit der wir auch umgehen mussten dann, wo das auch Wohnraum dann einfach war für viele Leute. Aber dabei ist es dann auch geblieben.
Ein einmaliger Eieranschlag aufs Haus.
Ja.
Was man ja dann eher vielleicht, wo man denkt, es könnten irgendwelche Rechten gewesen sein, oder?
so in dem Stile, da gibt es dann schon auch Vorwürfe. Man hat es auch dann immer auf Facebook gemerkt, unter GEA-Artikeln in den Kommentarspalten, dass es nicht alle so positiv sehen, wie wir das vor Ort auch erleben oder wiedergespiegelt bekommen aus der Politik.
Aber da merkt man dann halt auch, dass gerade im Online-Bereich einfach sehr wenige sehr laut sein können, aber das halt mit der Realität nicht wirklich viel zu tun hat, weil die war durchweg positiv.
Also. Ja.
Und das war, ist ja, müssen ja dann auch nicht unbedingt Leute aus der Region sein, die sich online dann auch nochmal äußern.
Und also was das Politische angeht, ich glaube, es war schon, also ich glaube, die CDU und FDP hat da schon ein bisschen Zähne knirschen müssen, wie sie da jetzt mit uns umgehen soll. Man hat aber schon gemerkt, dass eigentlich, ich meine, von der AfD hat man gar nichts gehört. Die haben, glaube ich, einfach keine Position zu Wohnraum in Reutlingen. Aber ansonsten bei allen anderen war es schon so, dass man gemerkt hat, oh, die erkennen das Problem schon an.
Und haben auch dann respektiert, eben wenn du sagst, ihr wart besser vorbereitet als die GWG zu ihrem eigenen Haus und dass euer Auftreten auch von Anfang an so konstruktiv war, ja. Wie habt ihr euch denn als Crew damals noch auf so eine Linie auch verständigt? Wisst ihr, gab es da schon also irgendwie
das
so?
Hat sich tatsächlich einfach ergeben. Also es war dann eher so ein Entwurfsding, also es haben sich halt einzelne Leute immer zusammengetan. Oh, jetzt gab es einen Brief von der GWG, jetzt müssen wir reagieren. Dann wurde ein Entwurf gemacht und der wurde dann eben verabschiedet und dann abgesendet im Plenum oder eben auch nicht und überarbeitet. Und das war halt vor allem auch einfach eine sehr coole Gruppe. Also eigentlich, ja.
Die teilweise auch dadurch irgendwie einen Vorteil hatte, dass man sich kannte oder zumindest große Teile, die Plenumsituation irgendwie klar war, ne? Es ist irgendwie klar gewesen, es gibt eine Moderation, es gibt eine Top-Sammlung, wie versucht man miteinander umzugehen? Nicht, dass das nicht immer wieder ein Problem wäre, wie machen wir das, welche Machtstrukturen gibt es, welche Redeanteile gibt es, aber trotzdem da auch schon so viele Leute viel mitgebracht haben und dann wurde einfach viel, viel gesprochen, viel pleniert und eben basisdemokratisch daran gegangen so und dann kam das auch so raus. Ne,
einfach. Es hat sich ja auch, also bei uns relativ schnell so ein Bewusstsein festgesetzt, von dass wir einfach im Recht sind. Also die GWG beruft sich da immer auf das Eigentumsrecht, aber wenn man sich das Eigentumsrecht mal genau durchliest, dann steht da halt ein bisschen mehr drin, als ich darf machen mit meinem Zeug, was ich will, sondern da steht eben auch drin, dass Eigentum zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden muss, dass man dazu eben eine Verpflichtung hat als Eigentümer. Und dieser Verpflichtung ist die GWG ja einfach nicht nachgekommen bei diesen Gebäuden. Also das war so ziemlich das Gegenteil davon. Man hat es nicht mal einfach nur leer stehen gelassen, sondern man hat es runterkommen lassen. Also nachhaltig eigentlich, hätten wir da nicht interveniert, wäre das Vorderhaus auch noch kaputt gegangen und hätte abgerissen werden müssen. Und da waren wir der Meinung, also man kann nicht irgendwie seinen Pflichten nicht nachkommen und sich dann auf seine Rechte berufen. So haben wir dann auch öffentlich argumentiert, unserer Meinung nach auch damit auf Anerkennung gestoßen und ja. Von dem her, wir hatten nicht das Gefühl, dass wir da jetzt die Bösen sind, die im Unrecht sind.
Ja. Und habt dann diese Linie auch durchgezogen und wie ging es dann weiter? Ihr habt quasi eine öffentliche Zustimmung gehabt auf eine Art, ja, die Meinungen waren auf eurer Seite, aber Stadt hat euch wohlwollend begleitet und auch die GWG, mit denen seid ihr dann immer wieder an einen Tisch gegangen und wie ging es dann weiter, bis ihr quasi auch, dass ihr jetzt mit dem Miethäuser-Syndikat das Projekt aufzieht, dass ihr einen eigenen Verein gegründet habt, das war ja bei der Besetzung alles noch nicht absehbar dann, oder?
Nee, gar nicht. Also es gab dann, das lief dann alles über die Stadt, eben dass das Angebot, dass wir weiter in Verhandlung treten können, dass es vielleicht die Möglichkeit gäbe, auf ein Konzeptverfahren, um hier ein alternatives Wohnen irgendwie möglich zu machen. Und unsere Konzession war dann, dass wir eben rausgehen aus dem Haus. Nach einem Monat war das dann. Und dann hat jetzt eigentlich diese 2 Jahre Verhandlungsphase eingesetzt und die war dann mit der Stadt, also mit dem Bauamt. Da war der Oberbürgermeister auch regelmäßig dabei. Genau, und dann ist es eben entstanden, dass es da dieses Konzeptverfahren dann geben soll, dass es wirklich ausgeschrieben wird. Und gut, das Syndikat, das MHS, das ist bekannt gewesen bei uns. Ich wohne auch schon länger in solchen Häusern, hier in der Hegelstraße 7 und jetzt in der Huberstraße. Und es ist einfach ein attraktives Konstrukt, was man dann nutzen kann, um eben diesen Wohnraum dem Wohnungsmarkt zu entziehen, Wohnraum selber zu verwalten, auf basisdemokratischer Ebene. Genau, und da muss man dann einen Verein gründen und der agiert dann und der wurde auch schon relativ früh dann gegründet, ja.
da habt ihr dann auch profitiert von der Erfahrung, auch von vielen anderen Mietshäuser-Syndikatsmodellen, die es in der Region auch gibt, oder? Wie lief das?
Ja. Ja, genau. Wir hatten auch recht früh dann schon zwei BeraterInnen, die uns auch schon während der Besetzung quasi begleitet hatten und wir uns überlegt haben, wie jetzt die nächsten Schritte sind, wie wir weitergehen. Ja, genau.
Und rauszugehen war dann quasi, da hattet ihr keinen Schiss, dass ihr geht raus und dann war's das?
Naja, man kann ja auch wieder reingehen. Also,
so ja. Ist ja nicht. Aber es war doch auch immer eine Sorge da, war das jetzt gut, ist jetzt unser Druckmittel quasi weggefallen, wie ehrlich ist da das Angebot der Stadt, und das war dann auch nicht klar, bis dann ausgeschrieben wurde und dann hat sich's ja doch auch nochmal länger gezogen, dass unsere Bewerbungen überarbeitet werden müssen, also da wurde wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, auch zusammen dann mit unseren Architekten, mit unseren BeraterInnen und vor allem eben aus der Gruppe, ne? Das funktioniert eben in Selbstverwaltung, da ja, bekommt niemand was dafür, außer halt vielleicht am Ende ein cooles Wohnhaus oder sogar zwei. Genau.
Aber ihr habt nie das Gefühl gehabt, dass die Stadt euch da mit versteckten Karten spielt oder euch irgendwie oder so eine Hinhaltetaktik?
Nee, also was den Oberbürgermeister Keck anging, hatten wir schon die ganze Zeit das Gefühl, der meint's ernst. Das war natürlich am Ende dann auch die Frage, wie sehr kann er sich da auch durchsetzen. Und bei der GWG hatten wir vor allem das Gefühl, oh, denen geht es vor allem darum, am Ende gut wegzukommen auch. Also eben nicht als Niederlage eben das oder als der Geschlagene dazustehen. Und ich meine, das Erste, was die ja gemacht haben, die erste bauliche Maßnahme, nachdem wir rausgegangen sind, nachdem sie das irgendwie jahrzehntelang haben runterkommen lassen, war dann eben die Schlösser auszutauschen. Das war dann das Allererste, was sie gemacht haben. Ja. Da bin ich dann schon ein bisschen skeptisch geworden und nachdem es dann auch ein bisschen länger gebraucht hat mit diesem ganzen Konzeptverfahren, kam dann ein bisschen Skepsis auf, aber uns wurde eigentlich die ganze Zeit versichert, es ist am Kommen, wir sollen uns keine Sorgen machen und dann kam es auch so. Also, ja.
Und das lief jetzt über die letzten zwei Jahre, verschiedene Etappen gab es dann eben, die ihr schon gemeint habt, ja, Vereinsgründung und dann aber vor allem diese Ausschreibung ist ja, glaube ich, dann so der Knackpunkt gewesen, wo ihr dann, wie ist diese Ausschreibung zustande gekommen, gab es dieses Mittel schon von städtischer Seite oder haben die das extra quasi für dieses Modell jetzt auch da ins Leben gerufen?
Also ich glaube, das Konzeptverfahren als Konzeptverfahren, dass man eben etwas nicht für den Höchstbietenden ausschreibt, sondern für den oder die, die das beste Konzept haben, das gibt es, glaube ich, schon davor oder gab es schon davor. Aber erstens in Reutlingen war das, glaube ich, das erste Mal, dass das so angewendet wurde. Und unter welchen Bedingungen, das war dann schon auch was das erstmal ausgearbeitet werden musste. Die haben sich da aber dann relativ an unserem Forderungskatalog orientiert. Also das waren ja auch gute Forderungen. Und das konnte man eigentlich quasi so übernehmen. Wir hatten natürlich keinen Einfluss darauf. Das war eine Entscheidung von der Stadt. Aber wir haben uns da dann schon sehr darin wiedergespiegelt gefühlt.
Ja. Die haben das aus der Schublade gezogen und dann nach euren...
Es macht halt auch Sinn, ne? Es ist bezahlbarer Wohnraum, ja. Eine Forderung, es ist ein Stadtteilzentrum, eine Forderung, irgendwie ein kulturelles Angebot zu schaffen.
Das ist ein Konzept, das auch schon wirklich funktioniert.
Ja.
Über 160 Mal mittlerweile schon.
Genau. Und wahrscheinlich auch von der Stadt Reutlingen so ein bisschen der Blick rüber nach Tübingen. Ah, da gibt es schon so viele Projekte. Da wird das auch eben vom Baubürgermeister hier unterstützt. Es macht Sinn. Man kann damit steigende Mieten verhindern. Ein vielfältigeres Angebot schaffen. Und es gibt natürlich auch ein anderes Stadtbild ab.
Ja. Was habt ihr reingeschrieben in euren Forderungskatalog? Was war da alles dann drin, was die auch übernommen haben?
Also der Hauptpunkt ist natürlich das gemeinschaftliche Wohnen im Eigentum derer, die dann davon betroffen sind, also den Bewohnerinnen. Das ist auch unserer Meinung nach das einzig wirksame Mittel gegen Spekulation, das einzig wirksame Mittel, um sicherzustellen, dass dauerhaft der Zweck des Wohnens im Vordergrund steht und eben nicht der Profit von Einzelnen. Weil eben nur, wenn die Betroffenen das alleinige Entscheidungsrecht haben, auch nur dann Entscheidungen in deren Sinne getroffen wird. Das heißt, also wir haben eigentlich von vornherein so das Mietshäuser-Syndikatsmodell als Ziel vorgestellt. Und dann aber auch das Stadtteilzentrum. Also das war, wie stand es in der Ausschreibung? Es ist eine Nebennutzung ist möglich. Also das war dann so, glaube ich, so der Wink an uns. Ja, also ihr könnt, glaube ich, schon auch ein Stadtteilzentrum machen, wenn es irgendwie verträglich dann auch mit der Nachbarschaft ist. Ne? Also wir können da jetzt nicht irgendwie wie in der Zelle dann Riesenpartys machen, aber ja. Das war jetzt auch gar nicht so unser Ziel. Also wir wollten vor allem, für uns ist dieses Stadtteilzentrum vor allem ein Ort, an dem wir die Nachbarschaft und alle von Wohnraum, von Mietraum Betroffenen dann eben auch vernetzen wollen, weil gemeinsam sind wir stärker. Eigentümer haben eben aufgrund ihres Eigentums eine Vormachtstellung, die kann nur dann gebrochen werden, wenn man sich organisiert und zusammenschließt und gemeinsam für seine ja auch gemeinsam Interessen eintritt.
Ja, genau. Es ist ein großer politischer Anspruch einfach ja. Auch in der Gruppe und in dem hinter dem gesamten Konzept, hinter der gesamten Arbeit als Motivation mit dabei.
Und da geht es dann natürlich einfach um weit mehr als einfach nur Wohnen und Miete zu zahlen, deswegen auch das Stadtteilzentrum.
Ja. Ja. Um übers Haus hinaus auch in den Stadtteil hineinzuwirken. Ja. Das war eine wichtige Forderung.
Ja, genau.
Zentral. Entzug vom Markt,
was noch? Das war es tatsächlich. Wir wollten, also unsere initialen Forderungen waren, wir wollen im Vorderhaus, also in der K39 wollen wir ein Mietshäuser-Syndikat-Projekt machen mit WG-Räumen und eigentlich damals noch im Erdgeschoss von der K39 dann eben das Stadtteilzentrum. Das waren unsere beiden Forderungen. Am Anfang hieß genau. Es auch noch, nee, geht gar nicht. Und ja. Da zeigt sich dann auch vielleicht für andere Gruppen, dass es sich lohnt, da am Ball zu bleiben, eben ja. Auf seine Forderungen auch zu bestehen und wenn man der Meinung ist, die gut begründen zu können, das dann eben auch zu tun.
Was waren die Begründungen von denen oder die Ablehnung? Geht nicht, gibt's nicht, weil es noch nicht gab oder was hatten die da?
Das oder hatten die Bedenken? Das waren vor allem eher so abstrakte Haltungen. Also man hat es nicht für möglich dargestellt oder als möglich dargestellt. Das war jetzt aber nicht so, dass uns da irgendwie Paragraphen um die Ohren gehauen wurden, deswegen nicht. Das waren ja auch noch so die Anfänge der Verhandlungen, da wo man sich, glaube ich, auch erstmal abgetastet hat. Und da ist ja klar, dass erstmal jeder seine Linien zieht. Genau, sind dann aber auch, glaube ich, schon relativ zügig zusammengekommen.
Ja, es wurde einfach sehr, sehr schnell konstruktiv.
Ja. Und dann heißt halt in der Übersetzung in so eine Amtsausschreibung heißt es dann, Nebennutzung ist möglich.
Ja, genau.
Dann,
das ist solange dann, sie nicht mit der Nachbarschaft in Konflikt so nach dem Motto stützt drin.
Ja. Und dann gab es diese Ausschreibung, diese Konzeptausschreibung und ihr wartet die einzigen Bewerber? Nee,
es gab noch einen Konkurrenten. Der hat dann aber recht schnell zurückgezogen, einfach, naja, weil es halt ein Investor ist und der möchte halt Geld verdienen und es ging da halt schlecht.
Ja. Also war auch die Ausschreibung dann so gemacht, dass es da nicht hätte von Investor taugen können, oder?
Kommt drauf an, mit was für Ambitionen der rangeht. Also man kann sich ja schon auch, wie wir das Ziel setzen, eben auch unkommerziellen Wohnraum zu schaffen, der dann dem Zweck des guten Wohnens dient. Ich glaube aber im Endeffekt ist die Lehre daraus schon, die Leute müssen das selber machen. Und das Mietshäuser-Syndikat ist ja genau so ein Konstrukt, das dann auch Einzelne, also keiner von uns hat das Geld, um das irgendwie zu finanzieren. Klar, wir geben auch Direktkredite, aber eben so wie alle anderen. Und naja, die Lehre ist halt, man muss es selber machen und mit dem Mietshäuser-Syndikat geht es.
Und jetzt habt ihr dann quasi euer Konzept dann eingereicht, aber es wurde auch nicht gleich angenommen,
wir
oder?
Was, wie oft? Zweimal?
Zweimal bearbeitet.
Ja, es war schon eine schwere Geburt.
Ja, ja.
Wie viele Seiten und Paragraphen und Zeichnungen und Pläne und so muss alles, also es ist quasi so ein...
Genau, also die Pläne kamen dann von Architektenseiten, aber natürlich dann in Zusammenarbeit mit uns, ne? Wir wollen ja auch einfach mitgestalten, ist ja zentral und ich weiß nicht, schriftlich waren das 16 bis 20 Seiten rum, glaube ich. Genau, also dann, wie ist das Wohnen gestaltet? Wie ist das Zusammenleben gestaltet? Wie sieht ein Stadtteilzentrum aus? Und natürlich, genau, was wollen wir da bauen? Was wollen wir da sanieren? Genau, das war so die letzte Etappe eigentlich. Genau.
Also die Hauptprobleme, die dann letztendlich zu neuen Bewerbungsrunden geführt haben oder beziehungsweise, dass man uns bei den ersten beiden noch nicht akzeptieren konnte, waren baurechtliche Probleme. Also wir wollten größer bauen, als es dann vom Bauamt angeblich möglich war. Da ging es dann auch um also ich bin kein Architekt, ich bin auch kein Baurechtler oder so, aber aus meiner laienhaften Perspektive ein bisschen um Korinthenkackerei. Also da wurde halt auf, es, ganz konkret ging es zum Beispiel um die Frage, ist jetzt das hintere Gebäude, die K41, ist das jetzt ein Hinterhaus von der K39 oder ist das auch ein Vorderhaus? Das kann man interpretieren, je nachdem von welcher Straße man guckt. Also es gibt eine Nebenstraße, an der wäre es das Vorderhaus. Es gibt aber auch quasi die Kaiserstraße, aus deren Sicht wäre es das Hinterhaus. Und ein Hinterhaus darf immer nur ein Stockwerk weniger haben als das Vorderhaus. Ja. Und um solche Fragen ging es dann. Und da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, muss denn sowas dann im Vordergrund stehen, wenn man solche Probleme mit Wohnraum hat? Oder kann man da nicht sagen, nee, dann gehen wir den Weg und interpretieren das um, widmen das vielleicht einfach um auf die Schulstraße und dann ist es eben auch ein Vorderhaus, wir können ein Stockwerk draufpacken, haben nochmal irgendwie 3 Wohnungen mehr.
Das wird dann einfach bezahlbarer, ja. Ne? Wenn man das Bauen ist ja erstmal das Gleiche, ob ich dann ein Stockwerk mehr oder weniger mache, ist dann weniger Kosten, aber halt mehr Fläche und uns geht es natürlich darum, so billig zu bauen wie möglich, natürlich unter einem hohen ökologischen Anspruch, was nicht nur mit den Fördergeldern zusammenhängt, die man dann bekommt, sondern auch einfach unser Anspruch ist. Genau, und das waren dann quasi diese Überarbeitung, diese Verhandlungen, die dann aber zu einem positiven Abschluss kamen. Ne? Also wir haben den Zuschlag bekommen, und jetzt geht die Arbeit erst richtig los.
Ja, also Sie haben euch dann ein Stockwerk zusammengestrichen oder was, ja?
Ja, sozusagen. Unter anderem, genau, es ging dann auch um Abstandsflächen, also das Gebäudevolumen insgesamt, also nicht nur vom Stockwerk ist jetzt auch einfach kleiner geworden. Dem stehen wir so ein bisschen mit gemischten Gefühlen entgegen, weil einerseits hat es jetzt dazu geführt, dass natürlich die Mieten ein bisschen hochgehen, weil man weniger Wohnraum hat und über die Quadratmeteranzahl mal Mietpreis wird dann natürlich die Tilgung bezahlt von den ganzen Krediten, die wir aufnehmen. Andererseits ist natürlich dadurch aber auch das gesamte Investitionsvolumen deutlich geschrumpft. Also wir waren anfangs mal bei 3 Millionen Euro oder sowas. Mhm. Und für das allererste Projekt in Reutlingen war das dann vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt eigentlich ganz froh, dass wir immer noch einen guten, realistischen Mietpreis haben, aber eben eigentlich nur noch die halben Kosten im Finanzierungsplan stehen haben.
1,5 Millionen sind es aber auch immer noch.
Es wird wahrscheinlich auch mehr ein bisschen noch, ja. Mehr werden, so ist es einfach. Es sind ja auch einfach gerade Materialkosten, die stark steigen. Ne? Aber ja, wir sind da klar im Vorteil gegenüber anderen Akteuren am Markt, dass man einfach keine Gewinne abwerfen muss und halt wir ja alles in Eigenleistung machen. Alle, die da engagiert sind, die da aktiv sind, machen das natürlich unbezahlt. Und das spart einfach Kosten, also auch auf lange Sicht natürlich. Genau, wir müssen quasi nur Kredite abbezahlen, maßgeblich von der Bank, mit denen wir auch schon in Verhandlungen sind. Und auch da ist natürlich gerade super schön, dass die Zinsen immer noch so niedrig sind. Genau, und das große andere Thema, was überhaupt alles erstmal nur möglich macht, sind natürlich die Rekkredite, also die sogenannten Nachrangsdarlehen, die wir jetzt gerade auch einwerben. Deswegen sind wir auch unter anderem hier und auch aktiv in Reutlingen unterwegs und machen viele Veranstaltungen, um quasi unser Eigenkapital zu generieren, was wir selber zwar auch mitbringen zu einem Teil, ich glaube, wir alle drei geben auch einen Direktkredit, aber genau, das reicht natürlich nicht, wenn man hier von 600.000 bis 900.000 Euro spricht. Genau, also für Direktkreditseite jetzt.
So viel braucht ihr an Eigenkapital, um den Rest von den Banken dann zu kriegen und Eigenkapital genau. Sind Direktkredite, die eben ab 500 Euro, glaube ich, ist es so,
ja.
Über das Mietshäuser-Syndikat dann eingeworben werden.
Ja. Genau, also die werden auch mit bis zu 1% verzinst. Das kann sich der oder die Direktkreditgeberin dann aussuchen. Es gibt auch die Möglichkeit, die unverzinst auf, also besonders solidarisch dann quasi zu geben. Genau, aber es wird auch verzinst.
Und da braucht ihr wie viel? 900.000 oder was, ja?
So. Damit kalkulieren wir gerade. Genau. Also es gibt der finale Finanzierungsplan steht noch nicht fest, einfach weil wir jetzt ja erst in die konkrete baurechtliche Beratung mit der Stadt gehen. Bei der Ausschreibung selbst ging es ja jetzt erstmal nur um das Konzept, ist es überhaupt denkbar? Ja. Und sobald wir dann die wirklichen Baukosten haben, wird sich das dann nochmal plus minus ein paar Zehntausende Euro aktualisieren, aber das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ja.
Noch sind keine Gewerke vergeben, noch sind keine Handwerker irgendwo im Spiel. Noch geht es eben um den finanziellen Rahmen. Und wie ist der Stand aktuell? Wie läuft das Werben der Direktkredite bei euch?
Genau, wir sind momentan samstags immer mit einem Infostand in der Innenstadt in Reutling unterwegs. Da führen wir auch zahlreiche interessante Gespräche mit Passantinnen, die alle auch sehr positiv auf das Thema blicken. Genau, und bisher haben wir schon knapp 130.000 Euro an Direktkrediten eingeworben oder zugesagt bekommen. Das sind dann jetzt schon so 13%, ja, wo wir bisher ganz optimistisch sind, dass das so weitergeht.
Ja, also ich war auch echt positiv überrascht, den ersten Infostand, wo ich dann dabei war. Na klar, es ist so, in Reutlingen kennt das Konzept nicht so viele Leute. In Tübingen, wenn man sich hier unterhält, dann kann man woanders ansetzen. Da ist dann auch Direktkredit, das fällt viel schneller, das Wort. Und in Reutlingen ist dann viel auch Grundlagenarbeit. Also nein, sie müssen nicht einziehen, auch wenn sie es toll finden. Sie können auch investieren und es ist keine Spende. Man darf natürlich spenden, aber es muss keine Spende sein. Es ist einfach eine Investition, die sie tätigen können, mit der sie natürlich Dinge unterstützen und wo man nicht den Umweg über die Bank gehen muss. Und solche Gespräche finden dann viel statt, aber viel positiver, als ich das gedacht hätte. Viel mehr Zuspruch, viel mehr Leute lassen sich auch wirklich mal ansprechen oder nicht nur einen Flyer in die Hand drücken, sondern auch einfach in ein Gespräch, sind bereit, in ein Gespräch zu gehen. Und ja, da passiert es dann auch wirklich, dass in der Fußgängerzone eine Person, die ich nicht kenne, auch sagt, ja klar, ich habe da Lust zu investieren, wie sieht denn das aus? Mhm. Oder vielleicht auch aktiv auf uns zukommen oder beim zweiten Mal nochmal vorbeikommen. Genau, und dann ist es schon lange nicht mehr nur der Familien- und Freundeskreis, bei dem man natürlich irgendwie anfangen muss, aber der natürlich auch nicht ausreicht, sondern einfach Menschen aus Reutlingen vor allem, genau.
Also direkt in der Fußgängerzone geben Leute dann sogar schon...
Ja, man mag es nicht glauben. Das ist natürlich jetzt nicht jedes Mal ne, so erfolgreich, aber immer wieder so. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns.
Wie ist das Modell nochmal? Wie funktioniert das? Man kann es verzinsen lassen. Welche Sicherheiten gebt ihr sozusagen?
Also es... da muss man jetzt aufpassen wegen dieser Risikobeschreibung. Es gibt das Risiko, dass, wenn das Projekt eben pleite geht, der oder die Direktkreditgeberin dann ihr Geld im Zweifel nicht bekommt, weil es eben ein nachrangiges Darlehen ist. Das bedeutet einfach, dass der Gläubiger in seinem Rang, also der Gläubiger ist der Kreditgeber, in seinem Rang zurücktritt. Also eben, wenn das Projekt pleite geht, scheitert zuerst mal alle vom übrigen Geld ihre Kredite bedient bekommen, also was dann eben die Bank ist, weil die nicht nachrangig ist und im Zweifel dann halt nichts mehr für die Nachrangigen übrig bleibt. Das ist bislang bei über 160 Projekten einmal passiert. In dem Fall haben sich dann auch andere Projekte vom Mietshäuser-Syndikat zusammengeschlossen, haben da einen Solidarfonds gegründet, der dann versucht, der läuft auch immer noch, es wurden auch schon große Teile bereits wieder zurückgezahlt, aber der dann eben versucht, diesen Kreditgeberinnen das verlorene Geld wieder zu erstatten. Also es ist eine solidarische Basis vorhanden. Aber Sicherheit kann man das im Grunde nicht nennen, darf man es auch nicht, weil man kann sich darauf nicht verlassen. Also das war eben eine Initiative, die ist aber nicht gewährleistet. Also dieses Risiko bleibt. Wer zum Beispiel einen besonders hohen Kredit geben möchte, der kann das zum Beispiel auch an bereits etabliertere Projekte tun. Größere Projekte, die das eben handeln können und die geben uns dann dafür kleinere Kredite von sich ab, sodass eben das Risiko für einen selbst immer möglichst gering bleibt und man kann natürlich auch ganz klassisches Risikomanagement machen, wie bei jedem Investment, dass man sagt, man diversifiziert, also ich habe ein Investitionsvolumen von 5.000 Euro und gebe jetzt eben 5 Projekten jeweils 1.000 Euro und sichere mich so ein bisschen ab. Genau, aber es bleibt ein Nachrangdarlehen, das muss man immer sagen.
Aber trotzdem ist die Erfolgsquote immer noch überragend bei diesen Projekten und es wird also ja auch nicht nur von
über
99%
ist erfolgreich.
Und es wird ja auch nicht nur von euch geprüft, sondern das sind ja auch jetzt Leute von der Stadt und der GWG und ArchitektInnen und Banken.
Die Bank auch, also wir müssen unseren Finanzierungsplan auch von der Bank prüfen lassen und die würden uns ihr Geld auch nicht geben, wenn sie nicht glauben würden, dass wir das finanziert bekommen.
Bis wann habt ihr euch eine Frist gesetzt? Bis wann wollt ihr eure eigene Anteilssumme beieinander haben?
Das läuft etappenweise. Also wir haben halt verschiedene Meilensteine. Das eine ist das Geld für den Kauf des Grundstücks und der Gebäude zusammen zu haben. Das sind so 570.000. Und dann geht es weiter. Also die GmbH haben wir schon gegründet. Das waren anfangs 25.000 Euro, die man dafür einlegen muss oder deren Existenz man nachweisen muss. Und ja, was gibt es noch für Meilensteine?
Grundsätzlich haben wir ein Jahr Zeit. Ja. Das Angebot ist jetzt für ein Jahr da und innerhalb dieses Zeitraums müssen wir kaufen. Und genau, sonst muss man mal neu gucken mit der Stadt. Genau, aber so ist unser Zeitrahmen und das, so sind wir auch hinterher. Deswegen auch von Anfang an haben wir geguckt, dass wir an den Start gehen können, wenn wir den Zuschlag dann bekommen sollten.
Inwiefern hat euch die Pandemie ein bisschen gebremst oder sonst irgendwelche Auswirkungen auf das Projekt gehabt?
Ja, jetzt gerade beim Einwerben von den Direktkrediten wären wir gerne natürlich schon mehr und früher in die Öffentlichkeit gegangen, hätten irgendwie coole Events gemacht. Das müssen wir momentan hinten anstellen. Überlegen uns gerade auch, inwiefern wir das halt online kompensieren können, sind aber auch in der Gruppe noch in Gesprächen, was wir da wollen und was nicht. Ich würde sagen, aber bisher läuft es ganz gut soweit.
Ja, wir hatten natürlich anfangs auch viele Online-Termine dann so mit den Parteien, haben wir uns dann einfach online getroffen in unseren Räumen. Natürlich auch wir treffen uns zu unseren Plänen online. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber jetzt hier ja auch vor Ort ist natürlich was anderes einfach. Auch innerhalb des Plenums, wenn man da das vielleicht mal schafft, irgendwie zusammenzukommen, bei gutem Wetter jetzt im Sommer sich draußen zu treffen, die Abstände einzuhalten, dann ist es natürlich auch für unsere Arbeit ein bisschen attraktiver.
Also ihr seid im Soll sozusagen, ja, das läuft alles so nach Plan grob. Ein Jahr habt ihr Zeit, das Haus dann zu kaufen. Und wie sind die weiteren Zieletappen, Meilensteine, wann wird dann renoviert, wann soll jemand einziehen?
Also wenn wir das Grundstück und das Haus oder die Häuser gekauft haben, dann ist erstmal der Zeitdruck auch raus, weil wir dann diese Jahresfrist nicht mehr haben. Und dann planen wir eigentlich aktuell mit 2 bis 3 Jahren, bis es dann wirklich mit dem Bau losgeht.
Also wir sind da alle keine Expertinnen, wie das dann aussieht, aber wir wollen natürlich so früh wie möglich anfangen mit Sanieren von der K39, mit dem Abriss von dem Hintergebäude und dem Neubau. Aber es ist natürlich alles ein sehr, sehr langer Zeitraum, mit dem man da einfach planen muss.
Es ist jetzt leider auch niemand von unserem Arbeitskreis Bau und Sanierung mit dabei, sonst könnte man da, also es kann auch sein, dass es in 2 bis 3 Jahren bezugsfertig war, ich weiß es nicht mehr.
Ja. Das ist auch das Attraktive, was jetzt irgendwie da bei mir gerade so aufploppt, wie vielfältig die Gruppe auch eigentlich ist, ne? Also viele haben irgendeine Expertise mit dabei, also kennen sich dann vielleicht ganz gut aus mit einer Verwaltung oder mit einer Buchhaltung oder sind irgendwie Zimmersleut und da irgendwie vom Fach und so sind dann auch so ein bisschen die AKs entstanden, ne? Wo dann halt die Leute nach ihren Interessen, aber nicht nur nach den Interessen, und das ist irgendwie auch das Besondere hier, sondern auch nach ihrem Können irgendwie mitmachen.
Was gibt es denn noch für Arbeitskreise, ja?
Also zu den Arbeitskreisen gleich noch. Ich wollte noch sagen, wir haben auch wirklich 2 sehr gute Architekturbüros. Das ist einmal das Architekturbüro Art aus Tübingen und das W5 Planungsbüro auch aus Tübingen. Und die waren schon an mehreren Mietshäuser-Syndikatsprojekten beteiligt. Aktuell sind sie jetzt in Reutlingen zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das hier in Tübingen vielen was sagt, aber an dieser Blue Village beteiligt. Das ist so halt ein Neubaugebiet, noch relativ an der Stadt gelegen. Ja, und da sind wir eigentlich top beraten. Und bei denen liegt es eigentlich aktuell auch gerade alles noch zur Planung. Das wird jetzt mit der Stadt weiter ausgearbeitet und dann wird es auch konkreter. Aktuell sind es vor allem Blicke in die Zukunft, die noch nicht in Stein gemeißelt wurden. Zu den Arbeitskreisen, also wir sind aktuell aufgeteilt in einen Bau- und Sanierungs-AK, in einen Öffentlichkeitsarbeits-AK, der macht dann halt so die Infostände, die Flyer, die zu solchen Terminen wie heute kommen. Dann gibt es noch einen Büro-AK, der macht so die ganzen verwalterischen Arbeiten.
Ja, da ist vor allem auch hier die Lena groß am Start. Alles, was hintenrum irgendwie anfällt.
Die AKs besprechen die Sachen und nehmen die Sachen dann in Angriff. Und ja, jetzt nochmal hier, wenn wir die in die Zukunft planen, welche Konzepte sind denn noch dabei, was ihr wollt, ein Mehrgenerationenhaus und ein Stadtteilzentrum machen zu dem gemeinschaftlichen Wohnen? Was gehört denn da noch alles zu den Ideen oder was ist Teil des Konzepts für diese beiden Sachen?
Also einen Innenhof zu schaffen, das ist natürlich alles auch noch im Entstehen, aber der dann irgendwie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, wo auch Veranstaltungen stattfinden können. nach Möglichkeit auch eine Barrierefreiheit anzubieten, um auch mehr Generationen wirklich in der Breite möglich zu machen. Auch die Idee, die eigentlich schon von Anfang an diskutiert wurde, nicht nur WGs zu haben irgendwie, sondern gemeinschaftliches Wohnen auch sein kann. Ich habe meine Einzimmerwohnung, bin aber Teil von so einem kleinen Minidorf vielleicht. Also auch zu respektieren, dass man nicht immer mit irgendwie 10 Leuten zusammen sich eine Küche teilen will. Das ändert sich vielleicht auch ab einem gewissen Alter einfach. Und Reutlingen ist jetzt nicht die Studierendenstadt wie Tübingen, wo dann WG-Leben völlig normal ist und natürlich auch die Preise erzwingen hier. Aber genau, einfach da eine Vielfalt anzubieten und trotzdem aber nicht nur alleine zu wohnen einfach. Mhm. Genau.
Also wir haben ja im Vorderhaus in der K39 haben wir 3 Stockwerke mit je 4 Zimmern, also eine WG mit 4 Zimmern pro Stockwerk. Mhm. Das ist dann auch eher so, ja, das WG-Life, wo wahrscheinlich eher so die Jüngeren und Studenten dann einziehen werden. Wir haben genau in dem Hinterhaus haben wir dann dieses Mehrgenerationenwohnen. Da ist dann auch ein Aufzug mit eingeplant, dass man alle Stockwerke erreichen kann.
Ja.
Und ja, es geht vor allem um Verbinden von unterschiedlichen Lebensrealitäten, eben nicht nebeneinander herzuleben, sondern voneinander zu profitieren. Wir haben jetzt schon eine geplante Bewohnerinnenschaft wirklich von Studenten bis zu, also über arbeitende Menschen bis hin zu Müttern von Aktiven bei uns, die da einziehen wollen.
Ja. Und ja. Gibt es schon eine Warteliste oder kann man sich schon quasi da.
Wir sollten wahrscheinlich anmelden. Langsam eine aufstellen. Mhm. Also auch das ist natürlich immer viel in Gesprächen, gerade in der Fußgängerzone, lass Leute anfragen, ja, kann ich denn da wohnen? Natürlich auch, dass wir uns da Gedanken machen müssen, wie wird das dann nachher wirklich auch ablaufen, ne? Genau, aber ja, es gibt großen Zuspruch. Das ist, glaube ich, auch einfach gerade so ein bisschen Puls der Zeit. Nicht nur eben steigende Mieten, aber da muss man was machen, wo schnell ein Konsens irgendwie entsteht, sondern auch, ja, wie will ich eigentlich leben, auch gerade im Alter. Ich merke das auch bei meinen Eltern und in deren Freund- und Bekanntenkreis, genau, dass sich da Gedanken gemacht werden, man irgendwie nicht irgendwie dann alleine in seiner Wohnung lebt oder vielleicht auch mit immens großen Quadratmeterzahlen und wenn dann die Kinder draußen sind, was mache ich dann? Kam jetzt auch erst vor 2 Wochen ein Vater auf mich zu, der meinte, ja, meine Kinder sind aus dem Haus, ich habe zu viel Wohnraum, ich würde da gerne einziehen. Auch gerade schon mit dem Blick, gibt es da irgendwie so eine Einzimmermöglichkeit? Genau, und der dann irgendwie einziehen wollte und direkt Kredit geben wollte und das mich sehr gefreut, dass da wir ein Angebot schaffen können, was offensichtlich irgendwie auch auf Zuspruch trifft.
Was man mitbringen sollte, ist aber dann, glaube ich, schon die Bereitschaft in der Gemeinschaft auch mitzuarbeiten. Also nur in die Einzimmerwohnung zu ziehen und dann quasi günstig zu wohnen, das wäre doch ein bisschen zu wenig, oder?
Ja, genau. Also das Projekt muss sich natürlich selbst verwalten. Das machen die Bewohner und Bewohnerinnen. Deswegen sind wir auch gerade noch nicht so an die Öffentlichkeit gegangen mit, hey, wir suchen jetzt Leute, die einziehen. Also es gibt noch Zimmer, es gibt noch einiges an Wohnraum, der frei ist und noch bezogen werden kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass man sich dann auch da bei dem Projekt engagiert. Und da suchen wir natürlich auch gerade Leute, die zum Projekt passen, als Erstgeneration quasi, die da ja dann auch die Ausrichtung mitbestimmt und werden uns da aber jetzt in der kommenden Zeit nach und nach öffnen und ja, dann auch auf die Öffentlichkeit zugehen.
Es ist klar, es gibt immer viel zu tun in so einem Wohnprojekt, ne? Es gibt keine Hausmeisterin, es gibt niemanden, den man dann einfach bezahlen kann für eine Website, die zu machen ist oder die Pläne organisiert oder die Finanzen im Blick behält. Also es ist viel Arbeit da, aber es ist auch überschaubare Arbeit, es sind auch klare Abläufe und man hat dort die Möglichkeit, sich so einzubringen, wie man eben kann und auch Dinge anzustoßen, die vielleicht gar nicht nötig sind, aber vielleicht Platz haben oder auch genau finanziell unterstützt werden kann. Ne? Man kann da einfach über alles dann mitentscheiden im Konsens und das funktioniert auch ganz gut eigentlich.
Und man kann euch eben erreichen über eure Webseite, aber ihr habt auch eine Telefonberatung am Start in Reutlingen. Vielleicht, wann ist die immer nochmal? Steht da
dienstags und mittwochs, die Uhrzeiten sind, ach, gute
genau,
Frage.
Dienstags von 17 bis 20 Uhr und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr.
Genau.
Telefonnummer findet ihr auf der Webseite fckeigenheim.de. Der Name vielleicht auch nochmal, Fanclub Kollektives Eigenheim. Manche sagen dann FCK dazu, aber man kann es auch anders lesen, diese Buchstaben vor dem Eigenheim, ja.
Ich weiß gar nicht, wer zuerst kam, aber wir hatten damals halt einen Sticker in dem Haus gesehen. Der war wahrscheinlich von ehemaligen Bewohnerinnen oder was auch immer. Der war halt Fanclub Eigenheim
war genau.
Das. Genau, und wir haben dann halt das Kollektive noch dazugenommen und deswegen heißen wir jetzt Fanclub Kollektives Eigenheim und ja.
Ja, und das Eigenheim, natürlich dürfen die Leute so wohnen, wie sie wollen, ne? Aber wir wollen doch lieber gemeinschaftliches Wohnen haben und nicht jeder für sich. Deswegen sind wir nicht Fans von Eigenheim, sondern Fans von gemeinschaftlichem Wohnraum. Und so kam dann der Name zusammen, ja.
Und manche sagen jetzt Fuck Eigenheim oder manche sagen Fanclub Kollektives Eigenheim.
Ganz genau.
Ja, schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für die weiteren, ne, Meilensteine und bei der Suche nach Direktkrediten. Auch das kann man alles online abwickeln. Man kann sich das ausdrucken und dann euch zuschicken.
Ja,
genau.
Und kann damit was Gutes tun und kann aber auch nochmal seine übrigen Euros da sogar noch besser anlegen als bei jeder Bank eigentlich.
Ja, ja? Tatsache.
Bis zu 1% gibt's bei euch oder beim Mietshäuser Syndikat. Ja. Vielen Dank, Lena, Paul und Timo. Alles Gute und ja, wir werden es weiter verfolgen und kommen vielleicht auch mal dann vorbei.
Cool, vielen Dank.
Dankeschön. Schön, danke.